Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, in der wir gleich zu Beginn eine brillante Erklärerin, wie ich finde, deutscher Politik begrüßen. Kollegin der Zeit, der es immer wieder gelingt, sehr griffige, sehr klare Sätze, Bilder zu finden, egal wie kompliziert die Dinge auch sein mögen. Beispiel: Abstimmung der CDU mit der AfD. Wer im politischen Straßenverkehr nicht rechts und nicht links schaut, baut irgendwann einen Unfall. Und genauso ist es dann ja auch gekommen. So beschreibt sie Friedrich Merz bei seiner Suche nach der verlorenen Mitte, wie sie es nennt. Ein wirklich gutes Buch, das ich glaube in 3 Wochen oder so erscheinen wird. Und es geht einem ein Licht auf, wenn man hört, wie sie den Gedanken hinter dieser Abstimmung beschreibt. Es gibt wirklich viele Leute in der CDU, sagt sie, die Überlegung haben, lass uns lieber schwarz-blau machen, bevor wir eines Tages blau-schwarz machen müssen. Herzlich willkommen, Mariam Lau. Freue mich sehr. Stimmt das, wollen wir diesen Mann fragen. Gibt es diese Überlegungen tatsächlich bei vielen in der Union, wie Frau Lau sagt? Er ist der Chef der Jungen Union, der selbst offenbar anders sieht. Warum sollten wir, fragt er, mit einer AfD koalieren, deren Ziel die Zerstörung der CDU ist? Gute Frage. Und hat Mariam Lau recht, wenn sie sagt, es gibt eigentlich genau genommen gar keine Merz-CDU? Denn der Kreis derer, auf die sich Merz wirklich verlassen kann, ist unheimlich klein. Gehört er dazu? Das fragen wir Johannes Winkel. Herzlich willkommen, Frau Meser. Ja, und dann ist da dieser Mann, einer der Verhandler auf der anderen Seite, der mit Blick auf die SPD-Minister, die wir ja noch nicht kennen, dieser Tage sagte, es gilt die alte Weisheit aus der Bibel. Viele fühlen sich berufen, aber nur wenige sind auserwählt. Und er hat, sehr spannend, auch in diesen Tagen einen Verdacht geäußert, warum wir die SPD-Minister noch nicht kennen. Es wird offenbar gemutmaßt, sagt er, dass die Begründung für den späten Zeitpunkt zu erwarten der Unmut ist. An wen denkt er da? Und was wird eigentlich aus Saskia Esken? Fragen an Ralf Stegner. Herzlich willkommen. Ja, es wird in den nächsten Tagen und Wochen darum gehen, viele Dinge, viele Beziehungen neu zu definieren. Und da kommt dieser Mann ins Spiel, einer der renommiertesten Völkerrechtler des Landes, der seit 2017, glaube ich, auch Richter am Kosovo-Sondertribunal in Den Haag ist und den wir fragen wollen, wie sehr diese Bilder möglicherweise das deutsch-israelische Verhältnis belasten werden. Seit knapp 2 Monaten blockiert Israel die Einfuhr von Hilfslieferungen nach Gaza. Und erst am Sonntag gab es nach israelischen Luftangriffen mindestens 50 Tote, so sagen es die wenigen Informationen, die wir haben. Und der Verteidigungsminister Israel Katz hat klargestellt, es kommt auch weiterhin keine humanitäre Hilfe nach Gaza, weil die Blockade eines der wichtigsten Druckmittel gegen die Hamas sei, weshalb die UN vor der, Zitat, schlimmsten humanitären Krise in Gaza seit Beginn dieses Krieges warnen. Was bedeutet all das für den neuen deutschen Kanzler? Was bedeutet das für die Lieferung von Waffen? Was bedeutet das für die Situation im Westjordanland? Fragen an Kai Ambos. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Ja, er ist deutsche Innenpolitik, Herr Stegner. Nur 56% der SPD-Mitglieder haben an der Abstimmung zum neuen Koalitionsvertrag teilgenommen. Wie erklären Sie sich dieses Desinteresse?
Ich finde es nicht, dass das Desinteresse ist. Man muss ja sehen,
56%.
Ja, man muss sehen, dass das eine rein digitale Abstimmung gewesen ist, auch in den Osterferien. Und bei 380.000 Leuten, und wir haben natürlich teilweise Strukturen, das Durchschnittsalter ist Mitte 60, dass das für den einen oder anderen, glaube ich, schwierig war, sich digital zu beteiligen.
Warum machen Sie das dann?
Naja, das hatte, glaube ich, auch Gründe, was die Geschwindigkeit und die Kosten angeht, dass man das anders gemacht hat. Aber immerhin sind es natürlich, wenn Sie es vergleichen mit 100 CSU-Leuten und mit 300 Unionsleuten, sind das natürlich 200 noch was 1000 Menschen, die sich beteiligt haben. So wenig sind das ja dann insgesamt nicht.
Naja, aber nochmal, 56%, da geht's ja um was.
Ja, sicher.
Und dann sagen Sie, das machen wir digital, weil Kostengründe und so weiter. Wenn die dagegen gestimmt hätten, sind 56%, nochmal, es ist ja irgendwie dann auch nicht so richtig repräsentativ, dann wäre dieser Koalitionsvertrag nicht zustande gekommen.
Ja, wenn meine Oma vier Räder hätte, wäre es ein Autobus gewesen. Aber das, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert ist, ist ja nicht groß. Es ist ja nicht die Frage, wie viel sich beteiligen, ob das nun wahrscheinlicher ist, dass sie ja oder nein sagen. Ich hätte mir auch mehr Beteiligung gewünscht, aber ehrlich gesagt fand ich das so schlecht nicht. Und die Zustimmung dann wiederum war ja doch sehr hoch.
Ist das grundsätzlich eine gute Sache? Also da wählt man, da gibt es eine Bundestagswahl, Menschen wählen, Millionen wählen und sagen, ist wichtig, geht um was. Und dann entscheiden am Ende 200.000 SPD-Mitglieder, ob es dann einen Koalitionsvertrag gibt oder nicht.
Na, ich sag nochmal.
Ist das 100 demokratisch eine gute Sache?
100 CSU-Leute, 350 CDU-Leute, bei uns waren es Hunderttausende. Das ist schon ein Unterschied, oder?
Wie sehen Sie das denn, Frau Lau?
Ich fand
also die Wahl nach der Wahl sozusagen.
Ja, also ich meine, wie Parteien ihre Willensbildung organisieren. Ich glaube, da kommt man immer irgendwann zu kleineren konzentrischen Kreisen. Ich fand jetzt sehr interessant, dass es 84% waren. Also ja. Das fand ich ziemlich beeindruckend dafür, dass also schon Herr Merz für viele in der SPD eine harte Nuss zu knacken.
Wenn man sagt, ein rotes Tuch passt das zu
Parteifreiheit. Ein rotes Tuch passt, eine Kröte zu schlucken.
Das passt so, heute mal.
So, und da fand ich das schon eine ziemlich imposante Zahl.
Um uns das schwer zu machen, das kann man schon sagen, ja.
Ich fand das Ergebnis ehrlicherweise gar nicht so überraschend. Also ich bin tatsächlich von 80% plus X ausgegangen. Und daran sieht man ja, glaube ich, am Ergebnis. Ich meine, es sind gerundet 85%, dass die SPD-Basis viel konservativer tickt als große Teile der SPD-Führung, die viel linker sind als ihre eigene Basis. Und deswegen fand ich das eigentlich spannend.
Stegner widerspricht, so Lau nickt.
Ja, vielen Dank für die Erklärung. Aber wenn ich Partei mal sagen darf,
deswegen
daran sieht man etwas anderes. Man sieht daran zwei Dinge. Nämlich zum einen, dass die SPD weiß, wenn es keine demokratische Alternative gibt, sondern die Alternative hieße, dass rechtsradikale Einfluss haben, dann wird Verantwortung übernommen. Das weiß die SPD, und zwar in der Basis wie in der Führung. Und zweitens hat die Führung, glaube ich, ordentlich verhandelt. Gemessen an den 16%, die wir leider nur hatten bei der Wahl, waren die Verhandlungen sehr ordentlich. Das hat die Basis gesehen. Insofern hat es mit links und rechts gar nichts zu tun, sondern eher damit, dass diese beiden Hauptpunkte begriffen worden sind.
Ich sehe es ein bisschen anders, Herr Stegner.
Dürfen Sie ja, aber es ist ja meine Partei. Ja,
ich nicht ist deswegen ja unbenommen. Ich glaube, dass sich die Union ja vor allen Dingen beim Thema Migration, beim Thema Wirtschaft, glaube ich, auch zum großen Teil, aber vor allen Dingen beim Thema Migration schon deutlich durchgesetzt hat. Und vielleicht war das ja ein Punkt, auf den die SPD-Basis gewartet hat all die Jahre, aber von der Führung nicht erhört worden ist. Und jetzt sagt, okay, wir können diesen Koalitionsvertrag zu 85% mitgehen, auch wenn Friedrich Merz vielleicht persönlich nicht immer unser persönlicher Held der SPD war.
Ich glaube, wir müssen sie als Berater einstellen, dass sie uns helfen können. Also ich meine, ganz ehrlich, was die Frage der Migrationspolitik angeht, ist die Rhetorik im Koalitionsvertrag deutlich christdemokratischer als die Substanz, wenn man mal genau hinguckt. Also insofern ist da auch Schein und Sein, geht da ein bisschen auseinander.
Da bin ich gespannt auf die nächsten 4 Jahre.
Sie regieren zusammen, ne?
Genau.
Okay, wolltest du noch mal?
Demnächst.
Aber ich glaube, er hat vollkommen recht. Es gibt eine geheime Dankbarkeit. Ich glaube, nicht nur an der Basis der SPD, sondern auch im Führungspersonal. Ja. Eine geheime Dankbarkeit für die harte Linie der Union in Sachen Migration.
Ich bin ganz begeistert, was ich heute so alles höre.
Sehen Sie mal.
Schauen Sie mal.
Lernen die SPD kennen hier.
Ich würde mich gerne zurückhalten in dieser Diskussion. Ich komme dann zum Völkerrecht.
Nein. Okay. Vielleicht brauchen wir Sie noch als Schlichter hier.
Herr Stegner, wenn Sie sich mal fragen, wo ist es gelungen, die Autoritären, die Rechtspopulisten in Schach zu halten?
Ja.
Dänemark. Dänische Sozialdemokraten, ich war mal mit einer AfD-Fraktion in Kopenhagen und die sind zusammengezuckt, wenn die dänischen Sozialdemokraten ihnen ihre Migrationspolitik, wenn ich das in Berlin so sagen würde, dann...
Mit der AfDler ist zusammengezuckt?
Mit der Berliner AfD-Fraktion, die sind nach Kopenhagen gefahren und haben ein paar Journalisten
mitgenommen. Die sind zusammengezuckt, als sie hörten, wie die dänischen Sozialdemokraten
über Migration sprechen.
Ich habe in Kopenhagen mit den Parteifreunden diskutiert und was sie im Inneren machen, finde ich in Ordnung, was sie außerhalb machen, an der Grenze, finde ich nicht europarechtskonform. Da sind wir unterschiedlicher Meinung. Aber ich finde jetzt zu sagen, wir seien dankbar für die autoritäre Haltung der Union. Ich sag mal, die Union hat sich ja teilweise richtig Mühe gegeben, uns das schwer zu machen. Dass der Spahn anfängt, man müsse das Verhältnis zur AfD normalisieren und ähnliche Dinge.
Hat mit dem Thema gerade zu tun, Herr Stegner.
Hat mit dem Thema schon was zu tun, weil der Punkt ist, wir sind auch für Ordnung. was die Flüchtlingspolitik angeht. Aber wir sind trotzdem dafür, dass das Asylrecht beibehalten wird, dass wir europäisches Recht einhalten, dass wir Humanität nicht verletzen. Da gibt es schon noch deutliche Unterschiede und da kann man kein Verhältnis zur AfD normalisieren, das ist nämlich Rechtsradikale.
Ja, dass sie für Ordnung sind, hat man in den letzten 3,5 Jahren jedenfalls nicht so wirklich mitbekommen. Aber
ja, werden Sie ja dann kennenlernen, wenn Sie das von innen betrachten können.
Genau, ich freue mich drauf.
Wir reden gleich noch mal ein bisschen ausführlicher über die Frage des Verhältnisses zur AfD, weil das tatsächlich ein spannender Punkt ist. Aber zunächst mal, Herr Stegner, warum dauert das jetzt? Die CDU-Minister kennen wir jetzt und die CSU-Minister auch. Die SPD-Ministerinnen und Minister kennen wir nicht. Warum dauert es jetzt noch mal Tage?
Naja, der eine Grund ist natürlich, dass es schon, finde ich, der guten Ordnung halber richtig ist, erstmal die Parteimitglieder abstimmen zu lassen, ob man überhaupt in die Koalition geht und dann die Namen zum Ende und nicht vorher. Das haben wir schon mal andersrum gemacht, wenn Sie sich erinnern. Das ist für Martin Schulz nicht gut ausgegangen. Und ich habe ihm damals auch nicht geraten, das zu machen. Das war keine gute Sache, sondern erst kommt die eine Entscheidung, dann kommen die andere. Und zum Zweiten ist es natürlich ein Gesamtkunstwerk bei uns, weil es ja um Parteiführung
und Fraktionsführung. Kunstwerk, sagen Sie.
Um Parteiführung, Fraktionsführung und
Kabinett.
Sind wir
ein Teil des Gesamtkunstwerks da hinten auf der Wand gerade? Oder ist das so die Hälfte des Gesamtkunstwerks?
Das ist jedenfalls die Parteiführung. Und die hat einen Parteitag vor sich und muss entscheiden, ob sie wieder kandidiert oder nicht. Ich muss das mal ganz ehrlich sagen. Saskia Esken halten, was man möchte. Ich finde die Form der Debatte öffentlich unterirdisch. Und zwar sowohl durch die Debattenteilnehmer als auch durch die Nicht-Debattenteilnehmer. Das an einer Person festzumachen, im Guten wie im Bösen, finde ich daneben. Wir haben ein miserables Wahlergebnis erzielt mit 16%. Und da gibt's nicht eine Schuldige für und einen, der alles gut richtig macht.
Das ist interessant, wie Sie das
formulieren. Dafür trägt ja wieder Lars Klingbeil die Verantwortung. Ne?
Es tragen alle Verantwortung. Und das muss ich auch ein bisschen zeigen. Und das befremdet, glaube ich, die Mitglieder.
Muss ich ein bisschen zeigen?
Ja, dass ich nicht jemanden als Sündenbock ausgucke, ob die mir jetzt nun gefällt oder nicht. Ich habe gegen Saskia Esken auch kandidiert, als wir um den Parteivorsitz gerungen haben.
Ach, noch mal ganz kurz.
Also insofern.
Ja, okay, wenn Sie sagen, das muss ich ein bisschen zeigen. Da habe ich jetzt eine kognitive Dissonanz. Wenn ich das da hinten sehe, dieses Foto, da sehe ich jetzt zwei Verantwortliche. Der eine macht gerade die Karriere seines Lebens, wird demnächst Vizekanzler sein. Und die andere muss sich die ganze Zeit öffentlich anhören, dass sie doch bitte eigentlich jetzt auszusortieren sei.
Da haben Sie doch keine kognitive Dissonanz. Ich habe das doch gerade eben festgestellt, dass ich die Form der Debatte nicht richtig finde. Also sind wir doch beisammen.
In der öffentlichen Debatte meine ich jetzt.
Ja, genau. Ich finde diese öffentliche Debatte nicht angemessen. Denn verloren hat die gesamte Führung, wir alle, ein miserables Wahlergebnis.
Wenn Sie sagen, das muss sich auch ein bisschen zeigen. Wie zeigt sich das denn dann an dem Punkt?
In der Debatte?
Dass die Verantwortung alle tragen. Die zeigt sich ja nicht, indem der eine den ultimativen Karriereschritt macht, kurz vor Kanzler, und die andere aussortiert wird.
Ich rede über die Debattenführung, die mir nicht gefällt. Die Frage, wer am Ende was macht, entscheiden der Parteitag und die Fraktion und das der Bundestag. Aber die Form der Debatte, wo dann einer alles richtig macht und einer alles falsch, die finde ich nicht angemessen. Das sage ich doch selbst. Also haben wir doch gar keinen Dissens.
Doch. Sie sagen, das muss ich auch ein bisschen zeigen. Die Konsequenz muss ich zeigen, sagten Sie gerade.
Das war eine Antwort auf Ihre Frage, warum dauert das noch ein paar Tage? Nämlich, dass man darüber nachdenken muss, was man sinnigerweise vorschlägt. Wie soll das sein beim Parteitag, von der Parteiführung? Wie soll das sein in der Fraktionsführung? Und wer soll im Kabinett?
Würden Sie Saskia Esken wieder in die Parteiführung wählen?
Ich finde nicht, dass ich das hier öffentlich darlegen muss, wen ich wähle, sozusagen. Das ist
nicht wenn Sie das so gut finden würden, würden Sie es ja sagen.
Nein, der Punkt ist, wenn ich solche Debatten schlecht finde, dann beteilige ich mich daran nicht auch noch öffentlich. Also ich meine,
Sie könnten sie ja jetzt unterstützen und sagen, selbstverständlich.
Ich unterstütze sie insofern, dass ich sage, Saskia Esken ist nun nicht alleine schuld daran, dass wir 16% haben, sondern das ist die gesamte Führung. Und da ziehe ich mich mit ein, die Bundestagsabgeordneten auch. Und da jemand
wäre es gut, sie zur Ministerin zu machen?
Wir haben ganz viele Leute, die geeignet sind, Minister zu werden. Da haben wir ja mein schönes Bibelzitat gerade erwähnt.
Gehört sie zu den Auserwählten?
Das werden wir am Ende der Woche sehen.
Sollte sie zu den Auserwählten
gehören? Ich sage nochmal, ich führe die Debatte, die ich selbst kritisiere, nicht so, weil ich das unfair finde und unsolidarisch. Und nebenbei bemerkt, das schreckt auch Leute ab. Ich kenne das ja selbst. Über Personen wird immer gestritten. Was der eine prima findet, findet der andere unmöglich. Die Form der öffentlichen Debatte, die Leute buchstäblich hinrichtet, die finde ich vollständig daneben, egal wie
sie. Aber die Frage sozusagen, oder diese Feststellung führt ja zur Gegenfrage, warum lassen Sie das dann ein weiteres Mal einfach so laufen? Warum lässt die SPD-Führung das so laufen? Das ist nicht die Öffentlichkeit, das sind nicht die Medien, das sind
Sie.
Nein,
dazu trägt die Partei bei.
Nein, nicht bei, Sie machen das, Sie führen diesen Zustand herbei.
Ja, also die Partei trägt jedenfalls mehr dazu bei, als mir lieb ist.
Die Partei
Nein, es gibt schon auch öffentliche Betrachtung. Also da will ich Ihnen schon sagen, ich habe Zeitungsartikel gelesen in einer Form, nicht nur über Olaf Scholz, sondern auch über Saskia Essen, die mit der Person wirklich nichts zu tun haben. Kommentare nicht von Sozialdemokraten, sondern von Journalisten, das gibt schon auch. Ne? Also wollen wir das nicht übertreiben. Und in der Union gibt es solche Dinge auch. Trotzdem, wenn wir wollen, das werden wir ja auch.
Ja.
Aber nicht heute, sondern das wird in dieser Woche geschehen. Und ich hoffe, dass es ein gutes Ergebnis gibt. Ich sage nur, und da bin ich kritischer, als Sie mir das jetzt hier vorhalten. Ich glaube, wir können das in den Verfahren besser machen, als wir es gemacht haben, weil das nicht ein ansteckendes Beispiel ist, sich in demokratischen Parteien zu engagieren, wenn mit Leuten so umgegangen wird, die Verantwortung haben.
Frau Lau, die größte Überraschung für Sie in diesem Kabinett?
Die beiden CEOs, also Katharina Reiche und der Carsten Wildberger.
Ja.
Das ist ein großes Experiment. Finde ich sehr interessant, wie das ausgeht. Es verrät so ein bisschen auch die Vorstellung, Politik kann man auch von ganz außen. Das ist ja bei Wildberger besonders interessant, weil der sein Ministerium ja überhaupt erstmal aufbauen und erfinden muss. Gleichzeitig ist das der Ort der Staatsreform. Für jemanden, der von ganz außen kommt, natürlich ein kühnes Vorhaben. Also ich bin sehr gespannt.
Herr Winkel sagte dazu über diese beiden, Carsten Wildberger und Katharina Reiche, diese beiden Entscheidungen sind die positivsten des gesamten Kabinetts.
Genau, ich habe danach gesagt, dass ich die anderen Kollegen natürlich auch schätze, aber
da war schon zu spät.
Ich stehe dazu, ich stehe total dazu.
Sie haben eine gute Meinung Ihrer eigenen Zunft offensichtlich.
Nee, ich finde die Idee einfach klasse, dass man sagt, man rekrutiert mal das Personal nicht nur aus der eigenen politischen Blase.
Wie kam das an in Ihrer Partei?
Gut, wahrscheinlich. Aber ich finde es klasse, dass man sagt, man holt sich von außen Expertise rein. Das sind Leute, die Erfahrung haben. Das sind Leute, die offensichtlich Erfolg haben. Sonst wären sie ja nicht Vorsitzender geworden von den Vorständen jeweils. Übrigens, das sind auch Leute, die sagen, ich verzichte persönlich auf sehr, sehr viel Geld. Das wird bei beiden, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich wird es bei beiden 1 Million im Jahr sein, um aus sozusagen offensichtlicher intrinsischen Motivation zu sagen, ich habe Erfahrung, Expertise und setze die fürs Land ein. Und auch das, da muss ich auch wirklich sagen, das hätte, glaube ich, hätten nicht viele Politiker außer Friedrich Merz so entschieden, weil natürlich hätten es auch andere wahrscheinlich gerne gemacht. Und dass er dann sagt, ich gehe mal diesen Weg, weil das ist ja der Weg, der in den letzten Jahren eben gerade in der Ampel auch nicht so beschritten worden ist, dass da wirklich auch mal kompetente Leute von außen reingeholt worden sind. Und ich finde das eine klasse Geschichte von Friedrich Merz. Gute Entscheidung. Aber die SPD könnte ja auch Leute von außen holen. Sie könnten ja auch einen Handwerker zum Beispiel, einen erfolgreichen ins Kabinett holen.
Oder einen Metzgermeister zum Beispiel zum Landwirtschaftsminister machen, könnte man auch.
Zum Beispiel.
Wir können ja mal gucken, wie die Leistungsbilanz am Ende aussieht und dann sehr, sehr forsch heute, was die Frage angeht, was die
was
können.
Was sagen Sie denn dazu, zu diesem,
na, mein diesem Eindruck Kabinett? Ist, also zu mein diesem Eindruck Move. Ist, dass die Union eine sehr konservative Aufstellung gewählt hat. Das würde ich auch so interpretieren, dass es Unzufriedenheit in der Union über den Koalitionsvertrag gibt und dass das jetzt ein bisschen kompensiert werden soll. Ich schätze den Kollegen Wadevoll sehr, das ist ein sehr
neuer Außenminister.
Konservativer, aber
links im Bild,
sehr,
also zweiter von,
finde ich, ja. Ich kenne ihn ja gut aus Schleswig-Holstein. Aber bei anderen Sachen sind erstaunlich. Der Kulturstaatsminister, das wird eine interessante Herausforderung werden, glaube ich. Wenn ich das so lese, wie er sich so äußert zu den Dingen.
Kleinere Herausforderung.
Sehr konservativ jedenfalls.
Wolfram Weimar?
Ja, jedenfalls sehr konservativ. Und das lässt uns Entwicklungspotenzial für uns. Ich bin ja nicht der Meinung, dass man Opposition in der Regierung machen sollte.
Das ist eine konservative Partei, ne?
Ja, klar. Aber die Gewichtung ist ja
konservative Leute aufstellen.
Naja, gut.
Dafür sind sie ja gewählt.
Die Arbeitnehmerschaften der CDU hat sich ja beschwert darüber.
Das stimmt.
Also insofern kann man das ja sehen, wie man möchte. Aber ich finde es eine gute Chance für uns, denn es wird leichter sein, mit einem konservativen Team auf der Unionsseite zurechtzukommen, wenn wir uns nicht als Opposition der Regierung begreifen, das soll man nicht, aber als Gegengewicht. Und bei Frau Merkel war es gelegentlich so, dass die Leute sagten, den Minister hat auch Frau Merkel gemacht, obwohl der von uns kam. Das wird bei Friedrich Merz nicht passieren. Also wir werden, glaube ich,
Frau Merz hat die Frauenquote eingeführt.
Herr Merz hat die Frauenquote eingeführt, ganz genau.
Vergisst man immer.
Ich finde immer interessant, dass von SPD und auch von Grünen wird von der Union ja immer erwartet, ihr müsst diejenigen sein, die die Brandmauer bilden, ihr selbst. Gleichzeitig wird ihr aber nicht zugestanden, rechts zu sein. Und viele
rechts im Sinne von konservativ.
Rechts, rechte Mitte. Ja. Also wenn
Wenn es eine Gegenwehr gegen die AfD geben soll, dann muss die vor allen Dingen aus der rechten Mitte kommen. Aber das bedeutet eben auch, dass die CDU rechts sein können muss.
Ich habe das gerade begrüßt, weil ich sage, das hat für uns
Vorteile. Ja, Sie haben es begrüßt, weil Sie dann eine schöne Folie haben, um sich davon abzugrenzen. Aber interessant ist ja, Wolfram Weimer ist die eine Personalie. Der Sprecher wird Stefan Cornelius,
Kollege von der
Redakteur der Süddeutschen Zeitung.
Ich bin völlig fassungslos und auch entsetzt und auch traurig. Das ist eine Grußbotschaft an die SZ. Ich weiß da nicht mehr, wen ich dann dort so lesen soll, weil das ist ein brillanter Schreiber. Wir haben noch andere gute, aber er ist auch ein richtig guter.
Ja, ich wollte nur sagen, also hier ist einer zuständig sozusagen für das politische Lagerfeuer im Kanzleramt, Wolfram Weimer. Und der andere ist zuständig für die Message. Das ist, glaube ich, auch in sich noch mal eine Botschaft.
Aber noch mal Wolfram Weimer, die Personalie. Sie kennen den
Ja, ich war ja auch mal bei der Welt, aber früher mal Chefredakteur der Welt.
War lange bei der FAZ. Und Sie haben es eben gerade wieder gemacht. Ich erlebe das jetzt in dieser Woche zum wiederholten Mal, Herr Stegner. Was ist dieses Geraune um Wolfram Weimer? In welche Ecke will man den da immer schieben. Was ist das für ein komischer, Text oder Kontext, der da immer mitkommt?
Ich habe in der Welt einen Kommentar gelesen vor ein paar Tagen, der ging so, da sagte, es sei ein Fehler von Friedrich Merz gewesen, eine Koalition mit der AfD auszuschließen oder der SPD nicht wenigstens damit zu drohen. Das war da wörtlich nachzulesen in einer konservativen Zeitung. Und das, finde ich, ist schon eine Position.
Sie meinen Andreas Röder, den Text von Andreas Röder.
Ja.
Nee, ich rede aber jetzt von Wolfram Weimer.
Ja, ich habe die Richtung beschrieben, für die er, glaube ich, steht oder die man sehen kann.
Ich habe mit ihm ja auch schon diskutiert. Konservativer, so nehme ich den wahr. Also dieser Text, um den es geht, ich habe mir das extra noch mal angesehen. Beschreibt in einem Buch, ne, auf Seite 79, ich habe mir das rausgeholt, eine historische, sehr wichtig, eine historische, Zitat, Jahrtausende währende Selbstverständlichkeit, in der man, weiter Zitat, die Fortdauer der eigenen Familie, des eigenen Blutes, der Sippe, des Stammes, der Nation, der Kultur, der Zivilisation als einen heiligen Moment des Lebens begriffen habe. Und wenn man dann weiterliest, dann ist das sozusagen als Kontrast gedacht zu dem, was wir heute leben, denken und wollen. So verstehe ich das. Er beschreibt etwas, was jahrtausende lang eine Selbstverständlichkeit war. Kann man daraus jetzt irgendwie so eine komische Blut- und Bodenthese machen? Ich finde das nicht in Ordnung.
Aber das ist ja das übliche Schauspiel, dass Sätze aus dem Kontext gerissen werden, um Leute mundtot zu machen, indem man sofort sagt, okay, die sind in der rechten Ecke, rechts außen.
Aber kein vernünftiger Mensch will doch heute Sippen- und Stammesdenken propagieren und er auch nicht. Ist doch albern. Und wie sehen Sie das, Frau Lau?
Nein, ich sehe es, ehrlich gesagt, sehe ich es so, dass Wolfram Weimer die Antwort auf Claudia Roth ist. Ich glaube, das ist etwa so, intellektuell ist das ungefähr eine, also sind sich da ebenbürtig in einer gewissen Weise. Und das ist halt jetzt das Gegenprogramm. Also während Claudia Roth gesagt hat, wir müssen uns um Kolonialismus und um NSU-Verbrechen kümmern, sagt halt Weimar, keine Zukunft ohne Herkunft. So. Ja, also das sind...
Ja, aber Sie arbeiten ja auch ganz viel als Reporterin und so weiter. Es wäre so, als würde man, weiß ich nicht, du fährst nach Afghanistan, machst dort eine Reportage und beschreibst dort, dass in einer bestimmten Ecke, als Beispiel, Zwangsehe, Zwangsverheiratung quasi eine heilige Pflicht ist. Ich berichte das und daraus macht man dann, du bist für Zwangsehe. Das ist ungefähr die Logik.
Naja, also er hat ja jetzt nicht berichtet. Das ist er nennt es ja auch selber Manifest.
Ja,
und
aber man darf das kritisieren, obwohl ich das gar nicht in Anspruch genommen habe, aber man darf das kritisieren, so wie umgekehrt Claudia Roth kritisiert wird. Ich habe das gar nicht problematisch gefunden, sondern ich sage nur, es ist eine konservativere Ausrichtung, das ist so. Und die unterscheidet sich von Dingen, die man selber
findet. In der man Leuten immer so ganz schnell einfach so etwas umhängt. Es geht so zack, zack. Und das, was Sie gerade für den Umgang mit Saskia Esken eingefordert haben, finde ich, gilt in dem Fall ganz genau.
Ja, mir können Sie das nicht vorhalten. Ich habe eben
das war so wieder dieser...
Ja, das ist ein sehr konservativer Mann. Das
apropos Geraune.
Es gibt aber nur ein Problem bei dieser Art von Debattenkultur. Wenn man das so macht und konservative Meinungen, das haben wir ehrlicherweise sehr lange gemacht, jahrzehntelang gemacht, konservative Meinung als rechtsextrem abstempelt, um sozusagen gar keine Argumente mehr dagegen bringen zu müssen, dann kann man irgendwann die Konservativen von den wirklich Rechtsextremen gar nicht mehr unterscheiden, weil man beide einfach zu Unrecht als rechtsextrem
kennzeichnet. Dann sagen Sie mir doch mal bitte, was Ihr künftiger Fraktionschef im Sinn hat, wenn er uns sagt, man müsse das Verhältnis AfD normalisieren. Ja,
genau da wollte ich gerade hinkommen.
Ist ein anderes Thema.
Nee, das ist sehr wohl dieses Thema, über das wir reden.
Das Problem an der Debattenkultur ist nur, dass Sie, wenn Sie das so machen, am Ende des Tages die wirklichen Rechtsextremen verharmlosen. Und das ist ein erhebliches Problem.
Entschuldigung, ich finde, man verharmlost die wirklichen Rechtsextremen, wenn man uns Ratschläge gibt. Übrigens, wenige Wochen, nachdem wir einen sehr schwierigen Vorgang im Deutschen Bundestag hatten, der uns wirklich ziemlich aus der Fassung gebracht hat, nämlich zu sagen, entweder ihr stimmt da mit uns mit oder wir stimmen mit den Rechtsradikalen. Sowas kann es auch nicht nochmal geben. Darüber haben wir in den Koalitionsverhandlungen intensiv gesprochen. Und dann höre ich, dass der designierte Fraktionsvorsitzende sagt, man müsse das normalisieren. Was heißt denn normalisieren?
Das hat er so nicht schon genau zitieren. Wenn Sie einen schweren Vorwurf erheben, müssen Sie umso genauer zitieren.
Zitieren Sie ihn genau, aber jedenfalls in der Quintessenz hieß das, wir sollten
das normalisieren. Wieder exakt genau das, was ich gerade meinte. Wieder dieses Geraune.
Ja, dann sagen Sie doch, was er gesagt hat.
Naja, er wurde erstens gefragt. Das ist schon mal ein Unterschied. Er hat, so habe ich das wahrgenommen. Das ist, er hat keine Rede gehalten, indem er das so gesagt hat.
Naja.
Er wurde gefragt. Was ist der Umgang? Und er sagte dann sinngemäß, Vizepräsident des Bundestages, das ist eine geheime Wahl, das soll so ablaufen, wie es abläuft. Aber ich wäre dafür, in den Ausschüssen die so zu behandeln wie eine wie andere Parteien auch. Das ist das, was er gesagt hat. Ist das, Frau Lau, bereits sozusagen der Gedanke, wir müssen jetzt die AfD normalisieren? Oder ist es das, was dann sozusagen daraus gemacht wird? Sie sprechen, das fand ich interessant, in dem Zusammenhang von Dog Whistling.
Dog Whistling, genau. Also Dog Whistling heißt, ich setze eine Botschaft, die nicht auf dem Papier steht, die aber die Leute, die sollen, hören können. Und die Botschaft.
Also sozusagen das Geräusche, das, die nur
der
Hunde
der Ton
hören.
Ist so hoch, dass normale Ohren ihn nicht hören, aber die Hunde hören es. Und also ich glaube, das Interessante war ja, dass er dann abends bei Ihnen in der Sendung das ganze Programm gesagt hat. Da hat er gesagt, die AfD ist eine Partei, die uns zerstören will. Und ich als schwuler Mann kriege jedes Mal, wenn ich da vorbeigehe, einen Spruch reingedrückt. Mhm. Wenn er das in dem Interview gesagt hätte, hätte man ein völlig anderes Bild von der ganzen Geschichte gehabt. Und wenn er zum Beispiel gesagt hätte, warum machen wir es im Bundestag nicht so? Wir sagen der AfD, wenn ihr uns einen gemäßigten, vernünftigen Kandidaten bringt für irgendwas, dann können wir reden. So hat man es ja auch eine Zeit lang gemacht.
Mhm.
Aber ich finde, die Zahl der vernünftigen Kandidaten, mit denen man reden kann, die ist halt verdammt gering. Also das ist nicht mehr die AfD von Lucke oder so weiter. Und ich fand es eben sehr sprechend, wenn man Friedrich Merz zur AfD hört, dann sagt der nicht, wir behandeln die wie irgendeine andere Oppositionspartei. Also ich meine, die AfD mit den Grünen gleichzustellen, und da kommen wir gleich nochmal auf die Behandlung der Grünen und so weiter. Das finde ich, also wenn man deren Auftreten im Bundestag anschaut und wenn man vor allen Dingen deren Haltung gegenüber der Union anschaut, das ist doch crazy zu sagen, von einer Partei, die mich vernichten will, zu sagen, die behandle ich wie jede andere Oppositionspartei auch. Ich verstehe es nicht.
Und Sie sagen, da setzt einer schon mal sozusagen subtil Dog Whistling eine Botschaft.
Denn Merz setzt eine andere Botschaft. Und für mich ist das... Also ich wollte jetzt nicht so verstanden werden, als wenn da fünf Leute in einem Hinterzimmer sitzen und haben schon mal einen geheimen Plan für die Zeit nach März.
Genau.
Sondern was da herrscht, ist nackte Panik. Wir wählen, nächstes Jahr wird gewählt in Sachsen-Anhalt.
Genau.
Und die Union muss Angst haben, dass die AfD da weit an ihr vorbeizieht.
Aber Frau Lau, wir wissen natürlich auch, was passiert mit Parteien, konservativen Parteien, die sich rechts sozusagen anschmiegen. Die verschwinden von der Bildfläche und werden zerstört. Und der Spahn, ich kenne den gut, ich habe mit ihm schon oft diskutiert, der weiß, was er tut. Also er ist nicht jemand, der gefragt werden muss, um zu sagen, was er denkt. Der weiß schon, was er tut. Und das Signal sollte schon heißen, na ja, also geht ja vielleicht auch noch was anderes sozusagen.
So, und dann pflichten ihm sofort 5, 6 Leute bei, die auch diese Message der... Er hat nicht das Wort Normalisierung benutzt, aber was heißt das denn sonst, wenn ich sage, wie jede andere Oppositionspartei auch? Das heißt, es ist eine normale Partei und ich finde, da kann keine Rede von sein.
So, ich finde es sehr weit hergeholt, ehrlich gesagt.
Herr Winkel, wie sehen Sie das?
Um sehr viele Ecken. Also die AfD ist keine normale Partei und deswegen werden wir sie auch wie keine normale Partei behandeln. Es liegt ja an der AfD selber, wie sie behandelt wird im Deutschen Bundestag.
Wie ist das denn bei Ihnen angekommen, was Jens Spahn da gesagt hat?
Bei mir ist es so angekommen, dass er zum Ausdruck bringen wollte, dass wenn man die AfD durch Verfahrenstricks von der Beteiligung fernhält, dass das am Ende des Tages nicht der demokratischen Mitte nutzt, sondern der AfD. Ein Beispiel. Ich persönlich glaube, dass es nicht besonders klug war, dass der Alterspräsident nicht mehr das älteste Mitglied ist, sondern dass man das dann kurz vor knapp so geändert hat, dass es der Dienstälteste ist.
Das war 2017, ne?
Genau. Schon ein bisschen her.
Wo man das erste Mal sozusagen so ein Opfernarrativ dann...
Genau, und ich finde am Ende des Tages, solche Geschichten nutzen eigentlich eher der AfD, als dass ihr sie schaden.
Haben Sie im Thüringer Landtag gesehen, wie sich der Alterspräsident da verhalten hat? Haben Sie das sich angeguckt?
Ich habe es mir nicht angeguckt, aber ich habe
das nicht verfolgt. Das war ja hart am Rande des Staatsstreichs, was Sie da veranstaltet haben. Also ich meine, bei aller Liebe, also das ist doch noch harmlos zu sagen, dass wir nicht jemanden nehmen, der sozusagen der Älteste von Jahren ist, sondern dass wir den nehmen, der am längsten im Parlament ist und damit eine Erfahrung mitbringt. Oder will man sich so ein Schauspiel noch häufiger angucken wie in Erfurt? Das war doch eine Katastrophe.
Ich glaube, da muss nur, das Gericht eingreifen. Wenn wir bei jeder Verfahrensregel, die kurz vor einer Situation ändern, zum Nachteil der AfD, dass das nichts in der Sache sein kann. Im Übrigen würde ich sagen, das gilt sowohl beim Bundestagspräsidenten, genau wie bei den Ausschussvorsitzenden, die AfD-Mitglieder müssen sich wie jeder andere auch einer Wahl stellen.
Genau.
So, und wenn die Mehrheit halt sagt, nee, wir wollen nicht so einen solchen Typen wie zum Beispiel Herrn Brandner als Vorsitzender des Ausschusses, dann wird er halt nicht gewählt.
Also gab es gar keinen Anlass zu sprechen. Ich wollte noch mal kurz auf diesen Punkt mit der Märtyrerrolle.
Ja.
Jede rechtspopulistische Partei überall auf der Welt begründet ihr Agieren mit ihrem Opferstatus. Donald Trump begründet die Strafzölle gegen die ganze Welt damit, dass alle es auf Amerika abgesehen haben. Alle haben es auf den armen Donald Trump abgesehen. Die EU ist erfunden worden, um Amerika fertig zu machen, um nicht ein Wort zu benutzen, das er eigentlich benutzt hat und das jetzt nicht ins Familienfernsehen passt. Aber man kann sich davon, dass die dieses Gefühl das haben, nicht America, abhängig ne? machen.
Ja, das ist noch anders ausgedrückt.
Es gibt wirklich viele Leute in der CDU, das ist Ihr Satz, Frau Lau, die Überlegung haben, lass uns lieber schwarz-blau machen, bevor wir eines Tages blau-schwarz machen müssen.
Ja.
Sie haben gerade Sachsen-Anhalt zitiert. Ich weiß, dass es insbesondere dort viele Leute aus der Union gibt, die sagen, das kann ein Thema werden, weil das wird kippen.
So, und natürlich gibt es sehr, sehr viele Leute, die sagen, wir sind doch in allem, Migrationspolitik, Wirtschaftspolitik, innere Sicherheit und, viel näher an der AfD dran als an den Sozialdemokraten. Warum machen wir es nicht endlich? Und dieser Gedanke wächst und wächst. Ich will noch mal sagen, ich hatte ja nur so eine kleine Spalte. Ich wollte jetzt nicht sagen, da sind Leute, die haben schon einen ausgezirkelten Plan oder sowas.
Nee, das wollte ich nicht sagen. Ganz kurz, wenn jemand wie Frau Lau das sagt, dann werde ich natürlich sehr hellhörig, weil Sie hören da sehr genau rein. Können Sie das mal ein bisschen näher erklären, wenn Sie sagen, da gibt es viele?
Also wenn man in irgendwelche Aufstellungsversammlungen geht, redet mit den Leuten am Rand, hat beobachtet, wer Spahn gleich mal beigesprungen ist und so weiter. Man kann Leute hören, die im selben Moment, wo sie ihre Abneigung gegen die AfD und geradezu ein Ekel gegen die AfD kundtun, sagen, aber in dem und dem Punkt, also zum Beispiel Andreas Rödder ist selber so jemand.
Der Historiker. Er trägt doch gar keine Verantwortung.
Er trägt keine Verantwortung, aber er trägt eine intellektuelle Verantwortung, weil er sehr gehört wird.
Muss man sagen, ist ein, wie soll man sagen,
Historiker, ein Vorlenker, der in der Grundsatzkommission der Union, beteiligt war am Grundsatzprogramm, genau, ein Vordenker. Wenn der sagt, wir müssen ernsthaft mit der Option Minderheitsregierung arbeiten, wir die CDU, dann ist das natürlich eine Einladung an die AfD.
Wieso? Er kann doch gar keine Einladung aussprechen, weil er keine Verantwortung trägt. Also ich glaube, Sie bauen sehr, sehr viel auf gerade. Also viele Politiker der CDU von Schwarz-Blau oder Blau-Schwarz, wie auch immer. Also ich meine, ich mache den ganzen Tag nichts anderes, als mit CDU-Politikern zu sprechen.
Das können Sie jetzt nicht so klein machen, wenn jemand wie Rödder das sagt.
Man liest das auch in der Zeitung. Es sagen ja auch Leute aus den Ostverbänden, die sagen, schönen Dank, dass die Brandmauer sich endlich erledigt.
Ja.
Man möchte manchmal übrigens Geschichtsbücher verschenken, muss ich Ihnen ehrlich sagen.
Wer sagt das denn bitte?
Na, es gibt Leute, die offen fordern, auch Abgeordnete, wir sollen eine Koalition mit denen machen.
Dann nennen Sie doch mal einen.
Ich kenne die von den Namen. Ich könnte das nachgucken, aber das kann man ja lesen.
Ich habe neulich das Rainer in Sachsen, Haseloff in Thüringen gefragt.
Ja. Rainer Haseloff, Ministerpräsident aus Sachsen-Anhalt, aus das Land, um das es gerade geht.
Ich habe Rainer Haseloff gefragt, warum ist es eigentlich so, dass so viele Leute bei Ihnen, Bürger, die AfD wählen, obwohl man Leute hat, die Dreck am Stecken haben. Gestern war gerade die Verurteilung, beziehungsweise die Klageerhebung gegen den früheren Mitarbeiter von Maximilian Krah. Mhm. Da haben wir haufenweise Leute, die nach Russland gefahren sind, die Wahlen als demokratisch bezeichnet haben, im Donbass waren und so weiter und so fort. Warum? Oder jetzt zu sagen, die AfD unterstützt die Zölle von Trump, die in Deutschland Vermögen vernichten. Warum ist man nicht viel, viel aggressiver? Und da sagt der Haseloff, ich interessiere mich nicht für die Verfehlungen dieser Leute, ich interessiere mich nur für unsere Verfehlungen. Und diese, schüchterne Haltung, dass defensive, wir haben 2015, so mit gesenktem Haupt vor denen zu stehen und zu sagen, wir haben 2015 Flüchtlingskrise, wir in Klammern Angela Merkel haben Fehler gemacht, unter denen ihr heute noch leidet, und deswegen hat man so ein bestimmtes Schuldgefühl, und das finde ich, mir fehlt die Aggressivität das
Selbstbewusstsein.
Also ich finde zum Beispiel,
da stimme ich Ihnen vielleicht
Philipp ganz kurz Amthor, einen Satz noch, Philipp Amthor, der hat den richtigen Ton, finde ich. Also wenn der gegen die AfD redet, das kommt von ganz innen.
Markus
null
Söder auch. Markus Söder redet auffallend
das
anders.
Das ist so interessant. Der hat völlig anders geredet als Jens Spahn. Ja. Völlig anders. Und ich
vielleicht
bin,
kann ich mal ein Argument dazu noch bringen, weil ich finde, dass auch, dass man aggressiver gegen die Rechtspopulisten allgemein, die AfD ist ja ein Pass pro Toto, vorgehen muss, weil diese Parteien, diese Politiker das Recht zerstören. Und das können wir ja in den USA sehen unter Trump. Also was hier bevorsteht, das muss man dann so Leuten wie Herrn Haseloff vielleicht sagen, und jetzt spreche ich hier als Jurist und Bürger zugleich, das ist die Aushöhlung des Rechtsstaats. Das ist die Aushöhlung unseres Grundgesetzes. Das ist die Aufgabe der Gewaltenteilung. Das ist ja, wird das ja jetzt uns vorexerziert, das muss man sich einfach klar machen. Es ist eine Missachtung von Recht, es ist eine Missachtung der Gerichte und es ist ein instrumentelles Verhältnis von Recht. Also wenn Recht mir dient, dann ist es gut. Und ich nenne dementsprechend den Attorney General, ja, Frau Bondi, ehemalige Anwältin von Trump, die macht alles mit. Das ist sozusagen das Abnick-Kabinett, was übrigens mir heute Meron Mendel gesagt hat, auch bei Netanyahu so ist. Da hätten wir jetzt die Parallele in der rechtspopulistischen israelischen Regierung. Sagt der Emir, das sind alles Leute wie in der Trump-Regierung, die sind so ergeben dem Netanyahu, so loyal, da gibt's überhaupt keine eigene Meinung mehr. Und ich glaube, wo wir wirklich vorwarnen müssen, und das sagen ja die Juristen in meinem Kreis, so meine Peer Group, also nicht nur Professoren, auch Anwälte, Strafverteidiger, normale Juristen, dass die AfD letztendlich den Rechtsstaat aushöhlen will. Und das sehen wir im Kleinen auch in Thüringen. Ja, wie es blockiert wird, dass der Richterwahlausschuss funktionieren kann. Ja. Also ich glaube, in dem Sinne finde ich, hat Frau Lau völlig recht, wir müssen viel offensiver, aggressiver die AfD konfrontieren und nicht in dieser Demutshaltung sein, sondern sagen, wir verteidigen hier den Rechtsstaat.
Ich würde jetzt Jens Spahn sagen und ehrlich gesagt zu Recht darauf hinweisen, das haben wir jetzt 10 Jahre lang gemacht. Ausgrenzen, ignorieren, konfrontieren.
Vor allem sollten wir generell vielleicht weniger über sie reden, sondern die Probleme lösen, die AfD groß gemacht hat. Also diese Dauerdebatte, die sich um die AfD dreht, bringt uns auch nicht wirklich weiter.
Wir verstehen müssen, wir brauchen robusten Wettbewerb unter den demokratischen Parteien. Hätten wir den ein bisschen mehr, dann hätten wir vielleicht weniger Platz für die Radikalen. Und es gibt grundsätzliche Grenzen zu Demokratiefeinden. Wenn wir uns da einig wären, sozusagen, dann kann man das auch nicht als Druckmittel spielen. Ich glaube, wir haben den Fehler gemacht, dass wir sowohl das Migrationsthema als auch das Krieg- und Friedensthema den Populisten zu stark überlassen haben. Die haben da gepunktet ohne Not. Und wir haben manche Themen vernachlässigt, die für die Bürger wichtig sind, in der Tat. Mhm. Aber die gute Politik ist es nicht alleine, sondern es ist schon auch deutlich zu machen, ich bin mit jedem Unionskollegen einiger, weil das eine demokratische Partei ist, als mit Demokratiefeinden. Mit denen gibt es keine gemeinsame Sache, niemals, nirgendwo und aus keinem Grund. Und wenn das klar wäre, dann bräuchte man nicht so viele Brandmauerdebatten zu führen.
Das ist ja klar.
Naja.
Ich fand, es gab so eine interessante Phase im Oktober, November letzten Jahres, wo Friedrich Merz extrem klar war in Sachen AfD, immer gesagt hat, die Natter,
drastische Wortwahl zum Teil, ne?
Drastische Wortwahl. Ja. Ich möchte kein zweites 1933. Wir hatten schon mal eins. Und da habe ich aus meinem Bekanntenkreis, wo sehr viele Leute sind, die niemals auf die Idee kommen würden, Friedrich Merz zu wählen, gehört, die gesagt haben, nehmt es mir nicht übel, aber ich wähle Friedrich Merz das nächste Mal. Und dann kam die Aktion im Januar, die gemeinsame Abstimmung mit der AfD, und dann waren die weg, halt wieder.
Das heißt, aber interessant fand ich in dem Zusammenhang, ich glaube, Andreas Rosenfelder war es, der hat in diesen Tagen darauf hingewiesen, Chefkommentator bei der Welt, der sagte im Deutschlandfunk neulich, gab es ein Interview mit Tino Chrupalla, der sagte, das ist weitestgehend unterm Radar geblieben, wir werden den Ton verändern. Wir haben da Fehler gemacht.
Ja, ja. Stimmt.
Wir werden den Ton verändern, wir werden sozusagen konzilianter werden. Ist das sozusagen der Schritt von der anderen Seite auf die Union zu, so nach dem Motto, dann werden wir auch für euch...
Wir reden ja viel zu wenig darüber, welche Spannungen es innerhalb der AfD gibt. Es wird viel zu ungenau auf die AfD geguckt. Also für die Alice Weidel ist das super gefährlich, der Spagat zwischen die Hand ausstrecken, aber wehe, sie wird dann ergriffen. Also für die AfD würde die Not überhaupt erst anfangen, wenn die CDU tatsächlich auf sie zugehen würde, weil dann natürlich ein Kubitschek und so weiter, ein Kra, und die stehen,
der Vordenker,
die warten
der
nur
AfD,
darauf, dass die Weidel solche Fehler macht.
Aber ist das der Beginn sozusagen eines, auch von der anderen Seite, voneinander zugehen, ist das... Aber was ist das für ein Signal, das er da setzt?
Es ist ein taktisches Manöver, um irgendwie die eigenen Truppen zu disziplinieren, die sich im Bundestag aufhören wie in der Eckkneipe. Insofern macht er das, glaube ich, aus taktischen Motiven. Aber ich glaube auch nicht, der Ton ist entscheidend, sondern am Ende des Tages ist es entscheidend, wer zieht inhaltlich die Strippen.
Ich fand es bemerkenswert, was er da sagt. Ich fand es wirklich bemerkenswert.
Der Ton ist schon auch relevant.
Absolut.
Also ich meine, man hat da jetzt diesen riesen Block von 152 Leuten.
Nein, für die Frage, wie die anderen Parteien die AfD bewerten, ist das entscheidend. Sind die Inhalte entscheidend und nicht der Ton. Für die öffentliche Wahrnehmung ist der Ton nicht irrelevant, da stimme ich Ihnen dazu.
Ja, wobei man ja von Wahlforschern hört, dass sie sagen, dass Leute, die die AfD wählen, sich auch nicht daran stören, dass die in einer Art und Weise auftreten, die ja nicht vereinbar ist mit irgendetwas. Auch Trump-Wähler hat man ja festgestellt, dass die ihren Kindern gesagt haben, wählt den, der macht gute Politik, aber tut nichts von dem, was der Mann macht in seinem sonstigen Leben. Das ist ja eine merkwürdige Bewusstseinsspaltung, dass man das trennen kann. Man sagen kann, das sind unmögliche Leute. Wir stimmen mit denen jetzt in bestimmten Fragen überein. Und ich glaube, deswegen ist egal, wie der Ton ist, es muss irgendwie klar sein, man kann nichts mit Leuten tun. Und die haben ja Nazis in ihren Reihen. Die haben ja Leute, die wollen Gewalt, die wollen Umsturz, die haben welche in Untersuchungshaft. Die haben Putsch geplant und vieles andere mehr. Die wollen Leute ausweisen aus dem Land, Remigration und all diese Dinge treiben. Das ist ja, nichts davon ist vereinbar mit dem Grundgesetz. Und die Union ist eine große, konservative, demokratische Partei. So wie die Sozialdemokratische Partei eine Volkspartei ist. Und da gibt es, darf es keine Gemeinsamkeiten geben. Und deswegen, glaube ich, könnte das ein Ergebnis dieser Koalition werden, dass wir zeigen, wir lösen die Probleme selbst und dass sie das nächste Mal wieder kleiner geworden sind.
Genau,
und
das
eben
ist der
nicht.
Punkt.
Das
Frau,
muss man.
Genau,
das
ist der Punkt. Letzter Gedanke dazu.
Ich finde, das ist ja richtig. Mir werden nur die Wähler der AfD oft nicht ernst genug genommen. Die wollen, was sie wählen. Das ist nicht einfach so, dass die sich verirrt haben oder so, sondern ich finde, man muss die Wähler mal ernst nehmen. Und
der Gedanke ist lange keine Protestpartei mehr, sondern man wählt die AfD
wählen,
nicht, obwohl sie so ist, sondern man wählt sie, weil sie so ist.
Weil sie so ist. Die Leute, die wählen, man sieht ja, was man kriegt, wenn man die wählt. Und ich finde, vieles an dem Koalitionsvertrag, die schwachen Stellen an dem Koalitionsvertrag, verraten ein Bild vom Wähler. Das ist, ehrlich gesagt, nicht sehr schmeichelhaft. Wir müssen denen eine Mütterrente, eine Pendlerpauschale, wir müssen die kaufen. Und das finde ich, das ist eine Schwäche. Und die Stärke an dieser Koalition ist ja dieser Moment gewesen, wo die Ökonomen dieses Papier reingereicht haben. Wir können sowohl resilient werden als auch Wachstum erzeugen. Und diese Geschichte verlangt ja lauter erwachsene Mitbürger, die da mitmachen bei dieser Geschichte. Wehrpflicht, du musst schon irgendwie hier mitmachen. Wir müssen die Leute als Erwachsene behandelt. Und nicht irgendwie als welche, die sich verirrt haben irgendwohin.
Ist interessanter Punkt. Interessant ist auch, dass Herr Winkel nickt die ganze Zeit. Der scheint das ähnlich zu sehen. Und es ist sozusagen im Grunde das, was Sie gerade sagen, Frau Lau, eigentlich ein Appell daran, Dinge neu auszuloten, auch das Verhältnis zwischen Bürger und Staat neu zu definieren.
Genau. Genau.
Und das ist im Grunde genau die Überleitung zum Nahostkonflikt, wenn man so will. Auch da gilt es jetzt, ein Verhältnis möglicherweise mal neu auszuloten und zu definieren. Herr Stegner, Sie saßen mit am Koalitionstisch, am Verhandlungstisch. Wie wurde denn der Nahostkonflikt dort diskutiert?
Wir haben darüber nicht viel gesprochen, aber...
Warum nicht? Warum nicht?
Ich glaube, wir hätten, wir hätten darüber mehr sprechen müssen, denn der Nahostkonflikt zeigt, finde ich, exemplarisch, dass wir in Deutschland teilweise nicht in der Lage sind, beides zu tun. Auf der einen Seite zu sagen, der Staat Israel, den gibt es überhaupt nur wegen dem Holocaust. Deswegen sind wir für die Sicherheit Israels verantwortlich. Deswegen haben wir gegen Antisemitismus vorzugehen. Und zwar nicht nur bei Migranten, sondern auch in bayerischen Bierzelten. Und gleichzeitig gilt Humanität für das palästinensische Volk und für jedermann. Und das nicht gleichzeitig zu tun und diplomatisch auch so zu versagen, wie wir das in Europa tun, finde ich wirklich ein Problem. Die Debatte ist, wird immer nur in der einen Seite und in der anderen Seite geführt. Beides wäre wirklich notwendig. Und das schaffen wir nicht genügend, finde ich. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, ein Teil hängt auch mit der Verklemmtheit der Debatte zusammen. Natürlich hat Deutschland Schwierigkeiten, da mit dem Megafon tätig zu werden. Natürlich ist eine Situation wie mit Netanyahu deswegen schwierig. Das ist eine rechtsradikale Regierung. Völkerrecht gilt für uns. Wir können nicht allen Ernstes sagen, wir beachten das Völkerrecht nicht, aber kein Mensch wünscht sich eine Situation, dass es praktiziert werden müsste in Deutschland. Ne? Also das ist auch klar. Und das macht die Schwierigkeit aus. Und dann liegen manche, glaube ich,
daneben. Aber Sie sagen, das war kein großes Thema.
Nein, das ist in den Bereichen, wo wir drüber gesprochen haben, sehr viel mehr über USA und Ukraine geredet worden. Und bei, ich sage nochmal, wir die Europäer haben versagt.
Darf ich mal den Satz vortragen oder die zwei Sätze, die da drin stehen, auf Seite 127 im Koalitionsvertrag? Herr Amos, glaube ich, sucht es gerade. Das Existenzrecht und Sicherheit Israels sind und bleiben Teil der deutschen Staatsräson. Wir unterstützen Israel bei der Gewährleistung der eigenen Sicherheit.
Das sind Nichtsätze.
Nichtsätze, ja.
Das ist unzureichend.
Warum schreibt man die dann rein?
Warum sind das Nichtsätze?
Weil das unzureichend ist.
Ja, natürlich ist es, man hätte es länger schreiben können, aber wenn man es unterbrechen muss, auch weniger Sätze.
Über die Vertriebenen steht da mehr drin im Koalitionsvertrag. Ne? Also über die Vertriebenen steht mehr im Koalitionsvertrag drin.
Über welche Vertriebenen?
Ja, über die Vertriebenen, die Heimatvertriebenen, die wir noch in kleinen Ausmaß haben. Das war wichtig, manchem wichtig, das reinzuschreiben. Aber in der Tat, das Thema ist, finde ich, nicht gut genug behandelt worden. Wir haben eine verkorkste Debatte in Deutschland. Die Antisemitismusresolution im Deutschen Bundestag war kein Glanzstück. Und wir haben Ansehen der arabischen Welt verloren, weil man den Eindruck hatte, wir interessieren uns gar nicht mehr für das Leid der Menschen dort. Und gleichzeitig wird hier Antisemitismus auch geduldet. Wir haben das auf Straßen bei Demonstrationen, was auch nicht geht. Ja. Und dass man beides schaffen kann, sich zu Israel zu bekennen und zur Humanität und dass man dafür diplomatisch eintritt, das könnten wir besser machen, als wir es tun.
Herr Stegner sagte gerade, Herr Amboss, verkorkst. Die Debatte ist verkorkst. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das lesen?
Jetzt natürlich ein großer Schnitt, zu dem Thema zu kommen. Und,
ja, aber natürlich wir reden tatsächlich darüber, dass wir ein paar Dinge neu definieren müssen.
Aus Sicht der die sich mit Israel, Palästina, mit dem Völkerrecht befassen, wie ich jahrelang und auch die Geschichte ziemlich gut kennen, die Geschichte der Entstehung des Staates Israels, 1967 der Sechstagekrieg, die Rechtsprechung des Internationalen Gerichtshofs abzugrenzen vom Internationalen Strafgerichtshof. Da ist natürlich der Koalitionsvertrag und so ist es auch in der Szene, sage ich mal, derjenigen, die sich damit befassen, aufgenommen worden, eine Enttäuschung, weil letztendlich nur der Begriff Staatsräson da steht. Also es wird im Grunde das gemacht, was eigentlich seit Dressler, eben nicht seit Angela Merkel, das ist ja auch so eine Fehlkonzeption, nicht Angela Merkel hat ja den Begriff erfunden, sondern Dressler, Rudolf Dressler. In einem ganz anderen Zusammenhang übrigens müsst das Interview von Herrn Dressler kurz vor seinem Tod, wo er gesagt hat, das war damals die Möllemann-Zeit, wo dieser Antisemitismus sehr stark war und wo Dressler gesagt hat, es geht eigentlich um die Selbstbehauptung von uns, es geht um unsere Identität. Es geht immer um die Selbstvergewisserung, dass wir als Täter des Holocaust irgendwie noch sühnen für diesen Holocaust. Und letztendlich besteht das dann darin, dass die deutsche Politik sagt, das kann man ja in den Bundestagsdebatten auch zum Jahrestag nachlesen. Mittleindifferenzierung, da gibt es die CDU-FDP-Position, dann gibt es die Grünen, SPD, die ist ein bisschen differenziert. Ich habe das mal alles genau analysiert für ein Buch, was ich gerade schreibe. Aber es wird natürlich der Komplexität überhaupt nicht gerecht. Und was wir hier vor uns haben, ist ja ein Krieg, der jetzt, also dieser über, wir haben ja 10 Gaza-Kriege gehabt, der Krieg seit Oktober 2023, nach dem völkerrechtswidrigen und verbrecherischen Überfall der Hamas, der zu über 50.000 toten Palästinensern geführt hat, der zu über 100.000 Verletzten geführt hat, der zu einer Zerstörung von 95% dieses Gebiets geführt hat. Es gibt keine Schule mehr. Das letzte Krankenhaus ist zerstört worden. Und ich habe hier einige Zitate, die ich jetzt nicht alle vorlesen kann, aber ich möchte doch mal 2, 3 vorlesen, um die Dimension sich klar zu machen. Von Leuten, die in Gaza sind, die da arbeiten. Zum Beispiel haben wir hier den Büroleiter des Büros für humanitäre Angelegenheiten der Vereinten Nationen. Die sitzen in Gaza. Das ist Jonathan Vitol, der sagt: "We cannot accept that Palestinian civilians are dehumanized to the point of being somehow unworthy of survival." Also sie sollen nicht dehumanisiert werden. Sie haben kein Lebensrecht. Und dann gibt es ein Zitat, das ist: "What is happening here," also in Gaza, das Zitat ist übrigens vom 4. April, also diesen Monat, "defies decency," also es geht gegen den Anstand, "it defies humanity and it defies the law." Also gegen Menschlichkeit, die Herr Stegner hier schon angeführt hat,
und gegen das Recht. Gegen das Gesetz.
Oder für uns ein ganz wichtiger Punkt natürlich, Médecins Sans Frontières, die französische Organisation, die am 16.04., also vor 2 Wochen, sagt:
Ärzte ohne Grenzen, ne?
Ja. Ärzte ohne Grenzen. Gaza has been turned into a mass grave of Palestinians and those coming to their assistance. Also ein Massengrab für Palästinenser und diejenigen, die ihnen helfen. Und da kommen wir auf das, was am Montag gesagt wurde in Den Haag vor dem IGH von der Repräsentantin der Vereinten Nationen, in dem dritten Verfahren jetzt, Gutachtenverfahren, 295 UN-Mitarbeiter sind getötet worden, also zusätzlich zu den getöteten Palästinensern. Und letztes Zitat von dem Generaldirektor des IKRK, des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes. Sie wissen ja, das sind immer Schweizer, das ist Herr Krähenbühl. Und deswegen, Herr Lanz, bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie heute diese Sendung machen. Denn dieses Zitat wird uns noch begleiten in ein paar Jahren, wenn die Geschichte geschrieben wird über das, was in Gaza passiert ist und was wir nicht getan haben und gesagt haben. Der sagt nämlich, ein Schweizer: "The situation in Gaza will haunt us for decades." Also wird uns verfolgen für Dekaden.
Für Dekaden, ja, für Jahrzehnte.
"Because no one will be able to say we weren't aware." Niemand wird sagen können, wir waren uns nicht bewusst, was dort passiert. "All the information is available. The images are there," wie wir hier gerade sehen können.
Genau, aber die Informationen sind da, die Bilder sind da.
Alles bekannt, was dort passiert. Und was dort passiert, und seitdem der Wiederaufnahme der Blockade Anfang März, die übrigens, ich habe vor der Sendung heute auch nochmal mit Kollegen aus Israel gesprochen, auch Leuten hier von der SWP, die ja rein geschuldet ist Innenpolitik. Also die Wiederaufnahme der Kampfhandlungen ist eine reine innenpolitische Entscheidung. Netanjahu will letztendlich an der Macht bleiben, braucht seine rechte Regierung, braucht Smotrich, braucht Ben-Gvir. Diese Wiederaufnahme, die jetzt zur Blockade geführt hat, ist nicht mehr völkerrechtlich zu rechtfertigen. Ich könnte es jetzt hier ausführen, aber wir machen hier kein juristisches Seminar.
Aber nochmal, sind das Kriegsverbrechen, die da stehen?
Naja, das ist jetzt wieder eine zu starke Vereinfachung. Es ist erstmal so, dass Israel als Besatzungsmacht, die es natürlich in Gaza wieder ist, schon seit 2005 nach Ansicht des Internationalen Gerichtshofs, trotz des Rückzugs, aber jetzt auf jeden Fall wieder, Verpflichtung hat, die Zivilbevölkerung zu schützen. Die Idee einer Besatzungsmacht, das muss man sich klar machen, ist, es ist ein temporärer Zustand und eine Besatzungsmacht muss zugunsten der Bevölkerung da sein, der Zivilbevölkerung. Muss die Bevölkerung schützen, muss die Bevölkerung versorgen.
Nahrungsmittel,
Medikamente. Ganz konkrete Pflichten,
also wenn man das hier sieht, ne?
Genfer Recht, die Israel einhalten muss. Und der Worst Case ist natürlich, sie machen eine totale Blockade. Also sie haben kein Wasser, sie haben keine Elektrizität. Und dann kommen wir eben in die Situation, das ist ein sehr interessanter Diskurs, das wollte ich mal hier sagen. Wir haben in der Völkerrechtswissenschaft jetzt im internationalen Diskurs, den ich verfolge, heute Leute, die vor Monaten noch gezweifelt haben, ob das ein vorsätzliches Aushungern der Zivilbevölkerung ist, ja, die heute diese Meinung vertreten mit dieser neuen Situation. Auch Leute, die den Genozidvorwurf, der ja Südafrika gegen Israel vorbringt, den ich selbst abgelehnt habe noch vor zwei Jahren habe ich in der Welt dazu was geschrieben, aber die heute sagen, da gibt es eine ganz klare Bewegung auch beim Völkerrecht, beim Völkerstrafrecht, wo Leute mehr dazu kommen, angesichts dieser Kriegsführung, dieser Situation. Es gibt ja eine Handlung, nämlich das der Bevölkerung Lebensbedingungen zu schaffen, wo sie quasi nicht mehr bleiben kann. Das ist eine Handlung im Genozidtatbestand. Ja? Und diese Situation, die wir da sehen, also der Diskussionsstand ist, und da hat Herr Stegner natürlich schon recht, das hat ja übrigens auch ein Kollege der SPD, ich glaube Herr Schwab, in einer der Debatten gesagt, wie wir dieses Thema diskutieren im Bundestag, das ist abenteuerlich für die nicht nur die arabischen Staaten, auch die Franzosen, auch die Engländer, auch die Spanier, die Portugiesen. Das ist durch Staatsräson gelenkt, aber nicht durch die Frage, wird Völkerrecht verletzt und was ist eine sinnvolle Politik, um das Zwei-Staaten-Lösung ist im Grunde der einzige Begriff, den Sie im Koalitionsvertrag haben. Es kommt ja nicht vor, das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser, was eigentlich ein völkerrechtlicher Grundsatz ist, was zwingendes Völkerrecht ist.
Das ist gemeint, weil wir neue Generationen im Hass gegeneinander aufwachsen. Das ist das, was passiert. Ja.
Herr Winkel, Friedrich Merz war im Februar, glaube ich, in Jerusalem. Er hat mit Netanyahu gesprochen, hat anschließend folgenden Satz gesagt. Die israelische Regierung und Armee tun nach meinem Eindruck alles, um die Zivilbevölkerung dort zu schützen. Kann man so einen Satz heute noch mal wiederholen? Oder?
Ich kenne die aktuelle Lage nicht, weil ich jetzt nicht in letzter Zeit da war. Friedrich Merz hat sich einen Eindruck vor Ort gemacht und ist dann zu dem Ergebnis gekommen. Deswegen ist das für mich okay, die Bewertung. Nur, ich glaube, der entscheidende Punkt ist ja schon noch mal, dass es relativ einfach wäre, diesen Krieg zu beenden. Nämlich indem die Geiseln freigelassen würden. Und was ich auch spannend finde, ist, dass die Bevölkerung noch nicht in großen Teilen, wahrscheinlich auch, weil sie Repression ausgesetzt ist, aber ja auch gegen die Hamas auf die Straße geht. Also es wäre eigentlich von Seiten der Hamas einfach, durch die Freilassung der Geiseln diesen Krieg zu beenden. Und ich finde, das muss auch mal in der Debatte gesagt werden.
Ja, wir hatten ja einen Plan, Herr Winkel, die zweite Stufe dieses Friedensplan, den Trump im Grunde genommen durch seinen Druck, bevor er überhaupt Präsident wurde, eingetütet hat, die ist ja nie zustande gekommen, weil Israel im März, was ich eben gesagt hatte, den Krieg wieder aufgenommen hat. Aber diese zweite Stufe, es gab ja Geiselaustausch, es wurden ja Geiseln freigelassen.
Natürlich, die dann eingestellt worden ist von der Hamas.
Nee, das ist falsch. Also die zweite Stufe, die hätte stattfinden können, ist eingestellt worden, weil Israel dann wieder den Krieg angefangen hat. Israel hat die Waffenruhe gebrochen. Und die Gründe, das können Sie mit israelischen Kollegen besprechen, waren einerseits natürlich, Netanyahu will alles dafür tun. Das ist einfach die Wahrheit, dass er an der Macht bleibt. Und es gibt natürlich die Korruptionsermittlung gegen ihn. Netanyahu ist gegen die Generalstaatsanwältin vorgegangen. Er versucht, sie abzusetzen. Der von Shin Bes, der Leiter, hat ihm jetzt gestern gesagt, im Juni tritt er freiwillig zurück, weil da gibt es für ihn natürlich eine gute Situation. Mhm. Aber die Situation ist einfach die, dass wir ja letztendlich im Grunde genommen auf einem guten Weg, ich sage das jetzt mal in Anführungsstrichen, durch Trump diese Möglichkeit hatten. Es gab die erste Stufe und viele hatten schon gesagt, zur zweiten Stufe wird es nicht kommen. Zu der kam es deswegen nicht, weil Smotrich und die Partei von ihm und Ben-Gvir, der ja kurz aus der Regierung gegangen ist, um dann wieder reinzugehen, nachdem die Kriegshandlungen aufgenommen wurden, gesagt haben, wenn du das machst, wenn du in die zweite Stufe gehst, hast du keine Regierung mehr. Und dann hätte Netanyahu die Macht verloren, der übrigens nur noch von 30% in Israel unterstützt wird. Lesen Sie Meron Mendel von heute in der Süddeutschen Zeitung. Mhm. Wir müssen die Leute unterstützen in Israel, diese Zivilgesellschaft. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen NGOs wie Breaking the Silence, B'Tselem, die auch. Aber die Leute, die auf die Straße gehen, sie haben ein Problem bei der IDF. Gaza kann militärisch gar nicht besetzt werden, weil es gar nicht genug Soldaten gibt. Es gibt keine Ground Offensive. Deswegen ist Hamas ist auch nicht vernichtet.
Gehen Sie doch nochmal auf das Argument der Geiselfreilassung ein. Das wäre doch das politische Signal, um den Druck auf Netanyahu auch international massiv zu erhöhen.
Nichts daran, dass man nicht die Humanität nicht verletzen darf.
Dann ist völlig klar.
Und jeder Kriegstag verlängert die Regierung Netanyahu. Das ist der Punkt. Deswegen macht er das.
Vor allem vielleicht darauf nochmal einzugehen, um das deutlich zu sagen, weil ich da immer einen Shitstorm danach kriege. Die Hamas ist eine verbrecherische Organisation. Die Hamas verletzt Völkerrecht, begeht Verbrechen. Aber die Verletzung der Hamas rechtfertigt nicht, dass Israel auch verletzt. Verstehen Sie? Sie können das Argument, dass deswegen, wenn Sie heute jemanden fragen, wie bekommen wir diese Geiseln frei? Es gibt überhaupt nur einen Weg, den hätte es gegeben, wahrscheinlich ist die Chance vorbei, nämlich über Verhandlungen. Sie werden nicht durch
es gab
eine
Verhandlung.
Ja, nee, wir hatten, wie schon gesagt, Herr Winke, informieren Sie sich mal, wir hatten ja die erste Stufe. Es gab ja Austausch.
Ja, klar.
Und die zweite Stufe, zu der ist es nicht gekommen. Also insofern, dass die Hamas freiwillig, die Geiseln freiwillig, das ist ein Konflikt, das ist klar, das wird es nicht geben, verstehen Sie? Das wird es nicht geben, weil die Hamas natürlich auch, Geiselnahme ist ein völkerrechtliches Verbrechen. Das ist ja keine humanitäre Organisation in dem Sinne. Das ist eine terroristische Verein, das ist eine Organisation, die terroristische Taten begeht, die völkerrechtliche Verbrechen begeht. Und wenn jetzt die Frage ist, wie wollen Sie Geiseln frei bekommen, fragen Sie die Leute, die demonstrieren jeden Tag in Tel Aviv.
Ich würde an dem Punkt gerne mal Sigmar Gabriel zitieren. Was israelische Regierungen da im Gazastreifen macht, das sind Kriegsverbrechen. So drückt er sich aus. In dem Zusammenhang, Herr Winkel, als und vielleicht auch die Frage an Mariam Lau, wenn jemand wie Friedrich Merz, und nochmal, ne, ich will hier überhaupt nicht werten, weil ich die Zwickmühle sehr wohl verstehe, in der deutsche Politik da auch ist und wir alle verstehen das auch. Wenn er dennoch sagt, wenn Netanyahu Besuch nach Deutschland kommen möchte, dann werde ich selbstverständlich einen Weg finden, um das umzusetzen und werde auch dafür sorgen, dass er nicht festgenommen wird, obwohl es einen internationalen Haftbefehl gibt. Ist das richtig?
Also, ich finde, was er gesagt hat, ist rechtlich natürlich fragwürdig, aber politisch doch eindeutig richtig. Also die Vorstellung, dass ein israelischer Ministerpräsident of all places in Deutschland verhaftet wird, die ist natürlich vollkommen absurd. Mein Eindruck von diesem Gespräch war, dass Netanyahu ihn ein bisschen reingelegt hat. Also wir haben am Wahlabend telefoniert. Herzlichen Glückwunsch. Mhm. Und dann hat Merz, so habe ich das jedenfalls verstanden, gesagt, wir müssen uns sehen und so weiter. Und daraus hat das Büro Netanyahu gemacht. Der Merz findet diesen internationalen Strafgerichtshof.
Habe ich ein bisschen anders im Kopf. Wir können mal reinhören. Ich glaube, wir haben den Originalton da. Der ist sehr aufschlussreich in dem Zusammenhang. Wir hören mal kurz rein.
Herr Merz, Sie haben gestern Abend mit Herrn Netanyahu telefoniert und können Sie das bestätigen, schon nach Deutschland eingeladen und wie wollen Sie sicherstellen, dass er hier nicht aufgrund des Haftbefehls Internationalen Strafgerichtshofs in Deutschland verhaftet wird? Wie wollen Sie das sicherstellen? Danke.
Wir haben in der Tat gestern Abend telefoniert. Er hat mich angerufen, mir gratuliert. Sie wissen, dass wir uns gut kennen. Und ich habe ihm auch gesagt, dass wir uns bald sehen sollten nach der Regierungsbildung. Und für den Fall, dass er einen Deutschlandbesuch plant, habe ich ihm auch zugesagt, dass wir Mittel und Wege finden werden, dass er Deutschland besuchen kann und auch wieder verlassen kann, ohne dass er in Deutschland festgenommen worden ist. Ich halte es für eine ganz abwegige Vorstellung, dass ein israelischer Ministerpräsident die Bundesrepublik Deutschland nicht besuchen kann. Ja.
Das ist nicht eine Einladung
von Netanyahu aus. Ja, der letzte Satz, der ist natürlich richtig. Politisch ist das ja alles richtig. Aber was Sie nicht machen können, Frau Lau und alle hier und das Publikum, sind einfach doppelte Standards, die wir haben. Wir können nicht sagen, einerseits, es gibt einen Haftbefehl gegen Herrn Putin oder gegen Duterte. Irgendwelche Leute, die wir sowieso blöd finden. Ich vereinfache das jetzt mal. Und den würden wir sofort festnehmen. So Buschmann-Oton. Buschmann hat gesagt, wenn Putin hier den Land betritt, wird er festgenommen. In Umsetzung des ISTGH-Statuts. Und wir haben ja, viele Kollegen haben ja in der FAZ, unter anderem ich, dazu geschrieben, es gibt eben keinen juristischen Weg. Verstehen Sie? Trotzdem verstehe ich das politische Dilemma. Lesen Sie das Interview von Herrn Voskuhl im Handelsblatt, ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Das ist uns ja alles klar. Aber die Frage ist doch die, was Sie sagen, was Ihr Argument ist, und das ist für viele Leute nicht mehr nachvollziehbar. Wir machen ja eine Sonderbehandlung für Israel. Wir würden bei keinem anderen Land sagen, wenn es einen internationalen Haftbefehl gibt, von einem Gericht, was wir mitgegründet haben, was wir unterstützen. Wir sind einer der zweitgrößten Unterstützer nach Japan. Die Europäische Union unterstützt dieses in ihrer Außenpolitik 100%. Deswegen ist der ungarische Austritt auch europarechtswidrig. Bei keinem anderen Land, und da ist jetzt die Frage, die Gretchenfrage ist, und das müssen wir mal diskutieren, offen diskutieren, ob wir so weit gehen können, dass wir sagen, es gibt auch für Israel keine völkerrechtlichen Grenzen. Das ist ja bedingungslose Unterstützung. Das ist ja, wäre ja die Extremposition.
Das ist doch ein falscher Vergleich.
Naja, die Frage ist aber, die ich Ihnen stelle, ist, gibt es Grenzen für die Unterstützung für Israel?
Also es gibt Grenzen dafür, dass man einen israelischen Regierungschef in Deutschland nicht festnimmt. So, das ist, also Sie haben es im Grunde genommen haben Sie es in dem Punkt richtig gesagt. Es wird aus politischen und in dem Sinne aus einer besonderen historischen Singularität wird es nicht zu einer Festnahme
wie
kommen.
Wollen Sie das Rechtchen außer Kraft setzen? Dann würden Sie die Gewaltenteilung aus. So läuft das doch nicht, Herr Winkel. Das läuft doch so.
Die einzige Lösung dafür ist, dass Netanjahu halt nicht nach Deutschland kommt.
Ja, und ich meine, war natürlich diese Pressekonferenz nicht besonders schlau. Ja. Also sich so zu äußern, ist nicht besonders klug. Dass man den Netanjahu treffen sollte, und wenn es geht, in Israel oder anderswo. Mhm. Aber dass wir doch nicht erklären können öffentlich, wir halten internationales Recht nicht an. Ich bin dabei, es darf nicht zu der Konsequenz kommen. Das sollte nicht ausgerechnet in Deutschland festgenommen werden. Das wäre keine gute Sache. Aber man sollte sich auch nicht so äußern von der Pressekonferenz.
Aber ich finde, also nochmal, der Wortlaut war nicht, dass er ihn eingeladen hat, hierher zu kommen. Ja, sondern er hat gesagt, wenn er Pläne hat...
Bisschen rabulistisch.
Es ist rabulistisch, aber es ist ein Unterschied.
Er hat sich auch wiederholt. Das Problem, was wir uns machen, dann ist Herr Orban konsequenter. Dann laden Sie Netanjahu ein und treten aus dem ISDG aus. Das würden wir aber nie machen.
Nee,
das gibt's hier eine Revolution. Also das ist konsequent. Herr Orban in der Sache ist konsequent, weil er sagt, ich möchte nicht ist trotzdem gebunden, das ist ein juristisches Problem, aber das ist dann wenigstens konsequent, dann trete ich aus. Und dann wird aber auch Putin, den er ja sowieso unterstützt, Orban, wird auch nicht festgenommen in Ungarn.
Wo wir uns auch mokiert haben, dass der in die Mongolei fliegt und nicht festgenommen wurde.
Genau.
Nur mal fürs Protokoll.
Alles Völkerrechtsverletzungen, verstehen Sie? Eindeutig,
die Mongolei hat Völkerrechtsverletzungen. Noch mal den Blick oder die Diskussion lenken, Herr Amboss, auf etwas, worüber wir relativ selten sprechen, Siedlungspolitik, Westjordanland. Da können wir die Karte auch noch mal zeigen. Im Grunde mittlerweile eine Art Schweizer Käse, wenn man so will. Und ich muss mal, die Kollegen haben das sauber recherchiert, die SPD wollte in diesem Koalitionsvertrag folgenden Satz stehen haben. Ich zitiere wörtlich. Die aktuelle Siedlungspolitik Israels widerspricht geltendem Völkerrecht. Ja. Pläne zur Annektierung von palästinensischen Gebieten lehnen wir ab. Das ist der Satz, den die Union blockiert hat. Hm. Warum, Herr Winkel?
Ich war bei der konkreten Verhandlung natürlich nicht dabei. Trotzdem kann ich's politisch verstehen, dass man in einer Zeit, in der Israel so im Fokus steht, gerade nach den Attacken der Hamas, dass man Israel in der Zeit...
Wir reden jetzt über Westjordanland.
Ich weiß. Ist mir völlig klar, dass man Israel trotzdem in der Zeit in einer gewissen Art und Weise politisch unterstützen will.
Okay.
Und deswegen kann ich es in dem Punkt nachvollziehen.
Warum hat sich die Union dann 2018 im Koalitionsvertrag noch auf folgenden Satz eingelassen? Ich zitiere wieder wörtlich. Die aktuelle Siedlungspolitik Israels widerspricht geltendem Völkerrecht und findet nicht unsere Unterstützung, weil sie eine Zwei-Staaten-Lösung erschwert.
Weil in der Zwischenzeit der Terroranschlag der Hamas passiert ist, weil dieser Krieg ausgebrochen ist.
Das hat auch damit nichts zu tun.
Ich habe es doch gerade gesagt, das ist kein unmittelbarer Zusammenhang.
Nee. Es gibt keinen Zusammenhang.
Trotzdem, ich will auch noch mal sagen, dass Israel die einzige funktionierende Demokratie im Nahen Osten ist. Also,
aber die Realität, finde ich, darf man feststellen. Und nichts anderes ist es ja, worüber wir sprechen. Außenpolitik ist, glaube ich, klug beraten, die Realitäten jedenfalls zur Kenntnis zu nehmen. Mhm. Und das ist eine Realität und das ist ein Problem. Und es wird ja nichts besser, wenn man das verschweigt. Ob das mit dem Koalitionsvertrag steht oder nicht, ist nicht der entscheidende Punkt. Aber wenn sich dahinter verbirgt, zu sagen, ich ignoriere das. Und ich sage nochmal, da ist Luft nach oben, was die Klugheit angeht, wenn man sich öffentlich so äußert. Weil man am Ende ja daran gemessen wird, was da passiert. Ja. Und ich glaube, in der internationalen Politik ist...
Was man eben nicht machen kann, das Völkerrecht mit der Politik vermischen. Ja. Die Frage der Siedlung, Herr Winkel, ist 1967 von Theodor Meron, der war damals Advisor der IDF, der israelischen Defense Forces, heute über 90 Jahre, gerade im Spiegel-Interview gegeben.
War als Advisor, sehr lesenswertes Interview übrigens.
Genau.
Das ist jemand, der konsequent sagt, ich stehe auf der Seite des Rechts, ne? Genau. Wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ein israelischer Staatsbürger damals, später dann nach den USA gegangen, Professor in New York und so weiter und so fort. Hat er damals schon ein Gutachten gemacht, was wir hier machen, mit Hebron fing es ja an, diese Siedlungspolitik ist ein Verstoß gegen die Genfer Konvention. Und das ist inzwischen so fest, es gibt im Recht, wenn ihr jemand ein Jurist ist, wissen Sie, ist immer Diskussionsbedarf und es ist nie klar. Aber es gibt so eine harte Regel, dass die Siedlungspolitik Israel gegen Artikel 49 Absatz 6 der vierten Genfer Konvention verstößt. Das wird auch kein israelischer Völkerrechtler bestreiten. Das ist so klar wie dieses Bild da hinten. Und insofern muss man das mal klar sagen. Und deswegen ist der Satz, den die SPD drin haben wollte, der wäre sehr notwendig gewesen. Der ist absolut richtig. Dann kann ich ja immer noch sagen, und das verstehe ich, ich bin ja auch kein totaler Idealist, wir machen aber Realpolitik und wir haben ein Problem damit, einen israelischen Premierminister festzunehmen. Da bin ich d'accord. Aber wir sollten nicht
Wir sollten nicht, und das ist nämlich das, was ich ganz schlimm finde und was Rechtspopulisten eben auch machen, das Recht unter einen Politikvorbehalt stellen. Das haben die Nazis gemacht. Das kann ich rechtshistorisch nachweisen. Die Nazis und die DDR übrigens auch. Bei der DDR stand zum Beispiel, es gibt einen Rechtsschutz in der Verfassung der DDR, aber der galt nicht bei Themen wie zum Beispiel Ausreise. Weil das waren politische Todethemen. Das waren heilige, da hat die SED gesagt, das gibt's nicht, Ausreise. Und deswegen sind Politikvorbehalte der Tod des Rechtsstaats. Da müssen wir klar sein. Wir müssen ehrlich, wir müssen sagen, ich finde das ganz schlimm, dass es so einen Haftbefehl gibt. Und dass vielleicht der Netanyahu festgenommen wird, wie er herkommt, finde ich politisch ganz schlimm. Ich jetzt nicht, ich sage das jetzt mal so, ich finde es nicht schlimm, aber wenn man das so sieht, aber das Recht ist klar. Das Recht ist klar. Leider Gottes sind wir in der Situation und wir sind Mitgliedstaat des Internationalen Strafgerichtshofs.
Sie können die Staatsräson auch unter gängige Verfassungspraxis natürlich stellen, der letzten Bundesregierung. Und dann erreicht es natürlich schon einen Punkt, wenn Sie sich die Entstehungsgeschichte des Grundgesetzes anschauen, in dem man sagen kann, naja, natürlich steht das Grundgesetz auch in einer gewissen rechtlichen Tradition dieser Staatsräson. Also ich verstehe Ihren Punkt.
Es gibt kein, die Staatsräson, lieber Herr Winkel, steht unter der Verfassung. Andreas Paulus, FAZ, ehemalige Verfassung, das ist auch gängige Meinung der Verfassungsrechte. Das ist ein politisches Konzept. Sie können sagen, dass Sie als außenpolitisches Konzept, ist ja, nennen Sie das Staatsräson, das ist ja das Gleiche, wie wenn Sie sagen, ich habe ein besonderes Verhältnis zu einem bestimmten Staat. Das kann ich ja alles nachvollziehen. Aber das ist eine politische Aussage. Das ist auch okay. Aber das ist ein vorverfassungsrechtliches Konzept. Das Grundgesetz ist völkerrechtsfreundlich. Artikel 25, allgemeine Grundsätze, Artikel 59. Das passt überhaupt nicht. Es ist vorrepublikanisch. Ich sage nur, wir müssen ehrlich sein in der Debatte. Dann sagen wir eben, wir verletzen Recht. Okay, das ist ja das, was Orban macht. Orban ist da konsequent. Dem ist das natürlich egal.
Legt aber die Axt an die Demokratie. In dem Moment, wo wir den Rechtsstaat aufgeben, legen wir die Axt an die Demokratie.
Das ist die weitere Konsequenz.
Und das ist der Punkt, den wir nicht dürfen.
Aber darf ich an Sie beide, sozusagen die Koalitionäre, heute hin darunter, und vielleicht können die Kollegen aus der Regie noch einmal diese Karte im Westjordan dann noch mal zeigen. Und mit der Bitte auch kurze Antwort. Da leben mittlerweile, wenn man Ost-Jerusalem, glaube ich, mit dazu zählt, ungefähr 600.000 Menschen, die dort nicht sein sollten. Illegale Siedlungen. 600.000 Menschen. Deswegen sagte ich vorhin, im Grunde durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Wie gehen wir denn damit um?
Wie soll die Zwei-Staaten-Lösung sein, liebe Koalitionäre? Ja, Sie schreiben was von einer Zwei-Staaten-Lösung. Wie soll die möglich sein in einem völlig fragmentierten Gebiet?
Es gab sogar Minister aus diesem Kabinett, Netanyahu, die in diesen illegalen Siedlungen gewohnt haben.
Das wird torpediert und man muss im Grunde genommen, es wird am Ende ja Gebietstausche geben müssen. Nur ich sage nochmal, das wird sich ja demografisch auch erledigen. Wenn nicht diese Zwei-Staaten-Lösung, dafür ist vielleicht noch eine Generation Zeit. Und ich sage nochmal, es wachsen neue Generationen im Hass gegeneinander auf. Das führt zu dauerhaftem Krieg. Und Europa muss mehr dafür tun, dass das diplomatisch gelöst wird. Das ist ja ein Pulverfass. Wir haben auch noch Länder drumherum, wie Iran und andere, die da auch noch beteiligt sind. Also man muss etwas dafür tun. Und das muss man Europa vorwerfen, dass wir es zu wenig gemacht haben. Die Deutschen sind in der schwierigen Position. Das ist wahr. Und deswegen sage ich, man kann da jetzt nicht mit dem Megafon rumrennen. Aber wir werden besonders verpflichtet, dass wir uns diplomatisch engagieren, dass das aufhört. Und dazu gehört auch den Freunden zu sagen, den israelischen Freunden, so geht das nicht.
Ich möchte mal noch eine Sache sagen, Herr Stegner. Jetzt gibt es ja gerade ein Gutachtenverfahren vor dem Internationalen Gerichtshof, das dritte. Da hat die Generalversammlung der UN im Dezember einen Beschluss gefasst. Und Deutschland hat dafür gestimmt. Okay, Deutschland hat gesagt, und das ist die Position, ich bin gespannt, wie das jetzt wird unter einem CDU-Außenminister. Die Position Deutschlands ist, wir sind für friedliche Streitbeilegung, wir nutzen internationale Gerichte. Und es ist ja nicht so, dass das nur ein Versagen Europas ist, es ist vor allem ein Versagen Deutschlands. Wir sitzen hier als Deutsche. Wir werden international, wir kommen in Misskredit für die Politik, die wir gegenüber Israel machen, gegenüber Gaza. Wir haben in New York bei der UNO praktisch keine Möglichkeiten gesehen, das ISDGH-Statut zu ändern, weil wir sehen, dass die Stimmung seit diesem Gaza-Krieg ist die Sache umgekehrt. Wir hatten Ukraine, wo die Position Deutschlands absolut klar war. Wir sind gegen diesen Aggressionskrieg. Wir sind für den Einsatz des Rechts. Wir benutzen den Internationalen Strafgerichtshof. Wir verfolgen Putin und so weiter. Und dann kam der Gaza-Krieg und plötzlich haben wir ganz viele Staaten des sogenannten globalen Südens, ja, gegen uns, auch Staaten in Europa. Und deswegen müssen wir ehrlicher sein. Es ist ja nicht die Europäische Union, die ist ja gespalten in der Frage. Das Problem ist ja die Schwäche der Europäischen Union in dem Nahostproblem ist, dass wir eine Riesenspaltung haben in der Union. Die Tschechische Republik, Österreich, Deutschland eher pro Israel, Spanien, Irland und andere ganz stark kritisch. Und letztendlich müssen wir uns irgendwie einigen. Was ist die Grundlage unserer Politik? Artikel 4 EU-Vertrag, das Völkerrecht, die Werte, die wir vertreten. Wenn wir wirklich eine wertebasierte Union haben, dann sind die Werte des Völkerrechts, der UN-Satzung, das sind unsere Werte.
Und dafür müssen wir einstehen. Ist auch
bitte?
Artikel 1 des Grundgesetzes, genau. Auch, die gilt nämlich für alle Menschen.
Da steht, ja, übrigens, Argument von Däubler-Gmelin, die ich hier mal zitieren darf, mit der ich kürzlich auf dem Podium war, die eben ganz klasse das gesagt hat, in Artikel 1 steht eben nicht, die Würde des Staates ist unantastbar, sondern die Würde des Menschen. Und deswegen also steht Menschen. Die Staatsräson unter dem genau. Grundgesetz. Das war so eine klasse Erklärung.
Ja, das ist ein interessanter Punkt. Und während wir mit Sicherheit nicht das letzte Mal über juristische Argumente diskutiert haben werden, bleibt das Leid derer, die es dann wirklich betrifft, in Gaza, aber auch auf israelischer Seite, immer noch Geiseln in der Gewalt der Hamas. Danke Ihnen allen ganz herzlich. Das war ein nachdenkliches Ende, aber wichtig, es zu thematisieren. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.